Gartenradio. Mitten im Grünen.
In dieser Folge geht es um Hanf. Seit über 10.000 Jahren nutzen Menschen seine Stängel, Blätter, Blüten oder Samen für Seile, für Segel, für Öle oder Papier. Die Gutenberg-Bibel wurde auf Hanfpapier gedruckt, genauso wie die amerikanische Unabhängigkeitserklärung. Und zwei US-Präsidenten, George Washington und Thomas Jefferson, bauten sogar selbst Hanf an, den sogenannten Good Guy, also den Nutzhanf. Aber wo ein Good Guy ist, gibt es auch einen Bad Guy. Und der wuchs lange Zeit heimlich in Kellern unter künstlichem Licht. Der Grund: in den Blüten einiger Sorten steckt der berauschende Wirkstoff THC. Und der hat dafür gesorgt, dass es sogar der botanische Name einer Pflanze in den aktiven Wortschatz breiter Bevölkerungsgruppen geschafft hat, nämlich Cannabis. Der Anbau war verboten, aber jetzt wird Hanf langsam wieder gesellschaftsfähig. Es werden immer mehr medizinische Wirkstoffe entdeckt und die politischen Rahmenbedingungen haben sich geändert. Der Bad Guy darf raus aus dem Keller und rauf auf den Balkon und in den Garten. Bis zu 3 Pflanzen darf jeder Erwachsene anbauen. Paradoxerweise braucht man für den Nutzhanf, also den Good Guy ohne Wumms, sage ich mal, noch eine Genehmigung. Einer der ersten Profigärtner, der Good Guy und Bad Guy kultiviert, ist der Heilbronner Biogärtner Klaus Umbach. Unter anderem hat er 5 Cannabissorten zum Weiterkultivieren im Sortiment, Helena 1 bis Helena 5. Was die einzelnen Helenas in sich haben, auf was man beim Anbau achten muss, wie Polizei und Kunden auf seine Plantagen reagieren und warum er unermüdlich in Seminaren und auf Workshops für den Hanf trommelt, verrät er in dieser Folge. Die Biolandgärtnerei von Klaus Umbach liegt am Rand von Heilbronn, inmitten von idyllischen Weinhängen. Ein großer Betrieb, den er seit fast 50 Jahren in zweiter Generation mit seiner Frau führt. Sein Leitsatz: Gesundheit für die Pflanze, Gesundheit für den Boden und Gesundheit für den Menschen. Dass sich ausgerechnet er für den Hanfanbau einsetzt, das hätte er selber wohl früher am wenigsten vermutet.
Also erste Berührung war mit 14. Ich war militanter Nichtraucher. Ich habe meine Freunde, weil ich sie gern habe, die Zigaretten aus der Tasche gestohlen, habe sie zerstört. Das habe ich nicht lang gemacht, sonst habe ich keine Freunde mehr. Aber dann habe ich einen Vortrag gehalten mit 15 in der Realschule zum Thema Hanf. Mit erhobenem Zeigefinger wollte ich dastehen und sagen, was das für Teufelszeug ist. Und dann mit 15 bei dem Literaturstudium schon entdeckt, oh hoppla, es gibt 2 Wirklichkeiten. Hanf ist nicht nur schlecht. Und dann bin ich schon gemäßigter geworden. Riesensprung. Vor 6 Jahren kam eine Anfrage von der Cannabis-Agentur, ob ich für sie medizinischen Hanf nach biologischen Gesichtspunkten machen würde. Seitdem beschäftige ich mich intensiv mit, weil diese Anforderungen der pharmazeutischen Industrie kann ich als Bio nicht erfüllen. Die ganze Sterilität und, und. Also nicht meine Welt, aber ich war angefixt. Und dann habe ich begonnen, mich mit dem Nutzhanf zu beschäftigen. Dann kam die Chance der Flächen. Ich konnte einen landwirtschaftlichen Betrieb übernehmen und auf Bio umstelle. Und dann hatte ich auf einmal die Flächen, habe mit dem Nutzhanf angefangen. Und ich mache gerade 1 Jahr Nutzhanf, dann kommt das Gesetz, 2024 Teilfreigabe. Das war natürlich meine Steilvorlage. Ich sage so, jetzt gehe ich in die Vollen. Weil jetzt kommt zum Nutzhanf auch der medizinische Hanf dazu. Und medizinisch ist für mich halt nicht nur THC, sondern 113 Cannabinoide. Und jetzt ist natürlich das meine Welt. Ich mache von der Hausnummer her ungefähr 120.000 Tomatenjungpflanzen. Na, ich denke, da machst du mal 30.000 Hanfjungpflanzen und die verkaufst du so mit. Aber es herrscht noch viel Angst und noch mehr Unwissenheit. Die Leute trauen sich noch nicht.
Wir sind jetzt hier in einer Riesenhalle und hier stehen jetzt...
Ja, also wir stehen jetzt mitten von 25.000 Hanfpflanzen im Topf. Die sind zum Teil mit THC und zum Teil auch ohne THC. Wir haben Pflanzen mit sehr hohen Anteilen von CBG. Wir haben Sorten mit einem sehr hohen Anteil von CBG, weil wir stehen am Anfang. THC steht für diese psychoaktive Wirkung. Das ist das, weshalb man kifft, weil man sich irgendwo hin oder wegbeamen will. Das hat natürlich auch, wenn man es in einer anderen Anwendung nimmt, entspannende, entschleunigende, schmerzlindernde Wirkung. Und CBD ist jetzt ein nicht berauschender Wirkstoff, ein Cannabinoid, das vor allem jetzt für Schmerzstillen, für Einschläfern, für beruhigend ist. Also es gibt aktivierende Stoffe und beruhigende, entspannende Stoffe. Das, was jetzt rausschneiden ist die Bewässerung. Wir haben hier eben ein Flutsystem. Ich möchte nicht alle einzeln von Hand gießen müssen. Und das CBG ist eigentlich die Urmutter der Cannabinoide. Die ist eigentlich überall drin, in mehr oder weniger Wirkung. Aber da fragen sie schlauere Leute nicht den Gärtner nach Wirkung fragen, weil wir dürfen eigentlich nichts sagen. Gesetzlich verboten.
Dann frage ich den Gärtner jetzt mal was anderes. Wir stehen hier vor einer Pflanze, die heißt Helena 4. Ja. Sie haben ja 5 verschiedene Sorten, die heißen alle Helena, 1 bis 5. Warum? Ja.
Also erstens mal wollte ich mich frei machen. Ich habe natürlich auch das, was die meisten Leute kennen, die aus dieser Kellerszene kommen, sich ihr Kiffermaterial gemacht in irgendwelche Haze-Sorten oder so. Ich wollte ganz bewusst raus aus diesem Rauchen. Also mein Anwendungsgebiet, für das ich Seminare mache, für das ich werbe mit Heilpraktikern, mit Kräuterfrauen zusammen, je nachdem welchen Kontext, da geht es mir eigentlich darum, alles andere aufzuzeigen als wie Rauchen. Also egal, ob wir das jetzt in die Nahrung nehmen, in den Tee, Kekse backen mit den unterschiedlichen Wirkungen. Und ich habe einen Lieferanten, der schon 10 Jahre für die pharmazeutische Industrie in der Schweiz Cannabispflanzen produziert hat. Der hat über 200 Sorte am Start und der ist züchterisch aktiv. Und wenn ich jetzt den Ursprungsnamen nehme, bei der Helena 2 zum Beispiel, weiß ich noch, da wäre es OMG 131. Da kann ja kein Mensch was mit anfangen. Und ich will die Helena-Serie so verstanden wissen, das sind die Pflanzen, die für einen Freilandanbau geeignet sind. Weil züchterisch ging es seit den letzten 100 Jahren in der Illegalität. Was kann ich im Keller, in meinem Growing Room, irgendwo, irgendwie hinbasteln? Ein Samenkorn, eine Blüte und künstliche Belichtung und künstliche Klimatisierung. Jetzt kommt auf einmal Deutschland oder ich und sage, ich möchte eine freilandtaugliche Sorte. Und von der Tomate wissen wir ja, was für eine Vielfalt es gibt. Bei Cannabis gibt es viel mehr. Cannabis ist ja eigentlich nur der botanische Name für Hanf. Also wir haben bei Hanf weltweit verschiedene Arten, die bunt durcheinander kreuzt sind. Also Cannabis sativa wäre ja die heimische. Dann ist da immer Indica mit drin, weil man bestimmte Wirkungen oder Wirkstoffe will. Dann ist oft Ruderalis mit drin, das ist eigentlich die russische, die relativ schnell ist. Die heißt dann in der Szene Automatics, ja, weil sie nach 120 Tagen von der Aussaat bis zur Blüte kommt. Und dieses Tohuwabohu, auf das möchte ich mich gar nicht einlassen. Mir geht es um die Wirkung für die Tauglichkeit im Garten. Von Wirkung, von Anbauwürdigkeit, Ertrag. Und was die wenigsten wissen, das täte ja eine reichen, ne? Sag mal eine gute. Wir stehen irgendwann mit der Vorkultur und den Möglichkeiten im Garten gießen und düngen mal vor 100 Blüten. Die kann man ja gar nicht auf einmal abernten, dann ist mir ja gleich in der Illegalität, dann habe ich 100 Gramm, ich darf nur 50 haben. Und mit 3 Pflanzen wird das Problem noch größer, deshalb haben wir verschiedene Sorten, verschiedene Blühtermine, verschiedene Erntezeitpunkte oder Sorten ohne THC, weil der Gesetzgeber will ja bloß, dass wir uns nicht zu Tode kiffen. Und wenn kein THC drin ist, dann sind wir schon mal raus aus dem, was der Gesetzgeber wollte, ne? Dass wir nicht zu viel Material auf dem freien Markt haben, sondern uns begrenzen, aber uns diese Teillegalisierung erlauben, macht euer Zeug selber. Und es ist die Chance, dass wir wirklich was für unsere Gesundheit tun.
Helena 1 bis 5, es sind alles Damen, die hier wachsen.
Ja, also wir haben ausschließlich weibliche, weil wir wollen entweder die Blätter ernten oder die Blüten. Da ist am meisten Wirkstoff drin. Das ist eigentlich das Ziel, die Haupternte.
Wie erkenne ich denn, dass das jetzt eine weibliche Pflanze ist und keine männliche? Die sind noch ganz klein, 20 cm hoch. Sieht man da schon den Unterschied?
Nee. Sie müssen halt bei einer Person ihres Vertrauens kaufen. Und da sehe ich auch die Marktchance für uns Gärtner, dass wir das mal aus dem Darknet und aus dem Umfeld Holland, Ausland rausholt in den normalen deutschen Gartencenter. Und dann weiß ich, ah, das ist der Lieferant, aha, das ist mein Händler, aha, da kann ich mich drauf verlassen. Es ist schon mit ein Grund, dass Lauterbach und Co. es legalisiert haben, weil da ganz viel Unfug getrieben wird. Man weiß oft nicht, was man da kauft. Sei es im Korn, sei es nachher das Material auf dem Schwarzmarkt. Und dann passiert ganz viel Blödsinn. Wenn ich jetzt so 5%ig THC-haltige Hanfblüte kaufe, die womöglich noch gestreckt ist, gewöhne mich an die Dosis beim Rauchen und verwische dann einen anderen Händler, der 25%ige hat, weil er ehrliche Haut ist, nicht gestreckt, Ich sag's mal so dramatisch, dann schießt es mir die Birne weg. Und die Leute landen dann im Krankenhaus oder beim Notarzt. Wer weiß, ob die wieder zurückkommen aus dem Nirvana. Und diesen Grauzone, diesen Schwarzmarkt kann man aufdecken, indem man weiß, aha, das kaufe ich, das ist drin. Und wir haben eine Selbstbeschränkung, dass wir sagen, mehr wie 10% THC braucht niemand. Das kriege ich ja gar nicht verdünnt. Wenn ich 10% THC habe, da war ich intensiv im Diskurs mit einem Arzt, Fachmann. Wir wollten eigentlich einen Cannabis-Club gründen. Und als die Bedingungen für einen Cannabis-Club klar waren, haben wir uns gar nicht mehr getroffen. Wir haben gesagt, das wollen wir nicht. Ein Cannabis-Club macht Beschaffungsmaterial für Raucher. Jeden Monat 50 Gramm frisch. Nee, ich will Material für gesundheitsbewusste Menschen machen. Vielleicht raucht er auch mal eine. Aber tendenziell geht es dann in Richtung Tee, Salbe, Essenz, Tinktur, Keks. Aber Keks ohne Bums. Oder auch mit, das sei ja auch okay. Mein Gott, wir trinken ja auch Bier oder ein Glas Wein. Das ist nichts anderes.
Hopfen ist ja auch eine Hanfart.
Ja, genau. Vor allem schließt sich der Kreis. Wir haben fast alle Sorten aus Stecklinge, weil dann wissen wir genau, also Helena 2, 3, 4 und 5 sind aus Stecklinge. Dann wissen wir genau, das, was die Mutterpflanze hat, vor allem beim THC-Gehalt, das garantieren wir auch unserem Kunden noch in den Stecklingen, weil die Kinder sind wie die Mutter. Beim Samen ist das spannender. Samen war ja bisher die Welt der Illegalität. Und beim Samen gibt es immer eine Mama und einen Papa. Man weiß nie ganz sicher, was da rauskommt. Das kann man steuern. Und es gibt aber nur wenige kompetente, seriöse Firmen, weil alles ist ja im Untergrund passiert, in der Illegalität.
Und die könnte ich jetzt kaufen und bei mir in den Garten pflanzen. Oder auf dem Balkon. Geht es auch in den Topf?
Also wir empfehlen sogar den Topf. Da kann man die Versorgung gut steuern. Im Garten geht es natürlich auch. Aber es gibt ja eine Auflage, dass es vor Kindern geschützt sein muss. Und einfach in den Garten pflanzen und dann nicht mehr danach schauen, ist ja auch nicht okay. Also die braucht schon Pflege. Wir haben festgestellt, dass sie sehr gerne Humus gaben und noch lieber Düngung und Wasserversorgung nimmt, dann habe ich gleich eine Pflanze, die doppelt so groß ist. Und deshalb empfehlen wir einen 30-Liter-Topf oder größer, am besten ein Hochbeet, wo die Pflanze gute Versorgung bekommt. Und dann stehe ich irgendwann vor einem Busch mit fast 2 Meter Höhe und 100 Blüten. Wenn ich das nicht will, dann kann ich sie natürlich auch ein bisschen quälen. Ne? Also Hunger und Durst, dann bleibt sie bloß halb so groß. Wir stutzen die mindestens einmal. Oft stutzen wir sie 2 oder 3 Mal, weil wir wollen ja nicht Höhe, wir wollen ja eine Vielzahl an Blüten, also buschig. Die sollen eher in die Breite gehen. Was nur wichtig wäre, dieses Stutzen, muss man natürlich im Mai aufhören. Weil irgendwann stutzt man im Juni noch, ist die Gefahr groß, dass sich die Blütebildung verzögert oder die Blüten dann zu klein werden. Also in der Anzucht bis Ende Mai, sage ich mal, stutzen und dann aber losgaloppieren lassen. Deshalb machen wir die Vorkultur. Wenn wir jetzt die Pflanzen zu früh rausbringen, zum Beispiel im April schon rauspflanzen, wenn man sagt, ach, ich bin Freiburg, da ist warm, gibt keine späten Früchte, dann besteht die Gefahr, dass die Pflanze umkippt und zu früh in Blüte geht. Weil die Pflanze reagiert auf Tageslänge. Wenn die Tage zu kurz sind, dann beginnt die im Herbst automatisch mit Blühen, so soll es sein. Wenn ich aber zu früh rausgehe im April und sage, ach, ich tue das in meinem Wintergarten schon ein bisschen reinstellen und habe zu wenig Licht, dann passiert das. Also sie setzt Blüten an und wächst nicht mehr. Ist fertig. Das war's. Fortschmeißen. Das ist das Gefährliche bei vielen Menschen, die sich jetzt vielleicht ihre erlaubten 7 Körner gekauft haben, haben das im März irgendwo ausgesät, haben kein zusätzliches Licht gegeben, um den Tag zu verlängern. Das heißt, die Pflanze macht 2 Blätter, eine Blüte und ist dann tot. Das war's.
Sie haben schon gesagt, braucht eine gute Erde, ab und zu mal düngen, womit?
Also wir sind große Freunde von Schafwolle. Wir schmeißen gleich ins Pflanzloch 50 Gramm Schafwolle rein. Und dann sind die eigentlich, wenn noch Humus dabei ist, also am besten ein guter Kompost, dann sind die eigentlich schon mal gut versorgt. Und da kann man flüssig mit biologischen Algenextrakte oder sowas noch ab und zu mal nachdüngen. Aber die Schafwolle ist unser Favorit, klappt auch mit der Tomate hervorragend.
Und stimmt das, dass man mit Schnecken, mit Blattläusen keine Probleme hat, weil die überhaupt nicht angefressen werden?
Ich weiß, es sind viele Hobbyanbauer, die in einem Zelt, im Keller, Die haben viele Probleme, weil es ist eine Freilandpflanze und das irgendwo im Keller mache, ist gegen ihre Natur. Und wenn man gegen die Natur schafft, hat man eine schwache Pflanze, die anfällig ist. Und dann hat man rote Spinne, dann hat man weiße Fliege, dann hat man Läuse. Das kennen wir im Freiland nicht, gibt es einfach nicht.
Welchen Boden braucht die denn draußen, wenn ich sie doch in den Garten pflanzen würde?
Also es ist sehr tolerant. Die wachsen jedem Boden, außer so ein Heideboden oder sowas. Das weiß nicht, ob das klappt. Aber wachsen tut sie auf jeden Boden. Nur am liebsten hat sie natürlich so einen richtig schönen, fetten Lösslehmboden. Wie gesagt, Schaufel Kompost dazu und dann den Dünger und dann tatsächlich gießen. Man findet im Internet immer die Ansage, Hanf ist genügsam, braucht kein Wasser, braucht kein Dünger. Kann ich nicht bestätigen.
Dann wächst die kleine Helena oder wie die auch sonst immer heißt. Ich halte mal meine Nase dran. Ich rieche nichts. Wann fängt die denn an, diesen ganz charakteristischen süßlichen Hanfduft zu entwickeln?
Also wenn wir sonniger hätten und 30 Grad, dann würden sie hier drin schon was riechen. Ja. Also ätherischen Öle, Duftstoffe, die kommen natürlich bei hoher Temperatur und hier drin massiv. Es gibt Leute, die kommen hier rein, die kriegen Kopfweh, denen ist zu much. Intensivste ist natürlich, wenn die Blüte da ist und sich diese Harze bilden und die Öle. Dann wird die Pflanze richtig peppig auf Schwäbisch. Und das sind die Wirkstoffe drin und auch die Duftstoffe.
Die Kunden, die eigentlich eine Gaura wollen, kommen die auch hier in den Hanfbereich?
Ja.
Und was haben Sie denn da schon für Reaktionen erlebt?
Also es sind drei grundlegende Reaktionen. Die erste ist, dass jemand die Pflanze erkennt und zurückschreckt, wenn er den leibhaftigen Teufel vor sich hätte. Die zweite Reaktion ist, dass jemand glasige Augen kriegt und sagt, dass ich das noch erleben darf. Und die dritte ist halt ein Fragezeichen im Gesicht, erklär mir mal einer, was das jetzt soll. Ja, also es sind alle Reaktionen da, es ist breit gestreut, aber es ist einfach schön, wenn ich so eine reifere Dame auf dem Wochenmarkt in Stuttgart beobachte, wie sie vor der Pflanze steht, bleibt einfach glänzige Augen kriegen und sagt, ich nehme jetzt zwei Pflanzen mit, setze sie auf den Balkon, will das blöde Gesicht von meinem Sohn sehen, wenn die Alte jetzt anfängt mit Hanf. Ich sag's mal so salopp, weil wir sind ja auch die Alten und fangen jetzt an mit Hanf. Und mein Junger, der ist vor 12 Jahren mit dem Führerschein halt nach Holland gefahren mit seinen 4 Kumpels im Coffeeshop, die wollten es halt auch mal ausprobieren. Jetzt machen wir das legal im Garten und gar nicht mehr wegen dem Kiffen. Wisst ihr, da nimmt man auch so diese Spannung raus. Es wäre jetzt was Tolles. Es ist nicht mehr toll. Jetzt macht der Baba das, jetzt ist das doch langweilig. Ja, wir müssen eher aufpassen, dass sie mit Ecstasy oder zu viel Medienkonsum die Birne wegschießen. Der Hanf ist eigentlich schon enttabuisiert. Wir dürfen es nur noch umsetzen.
Dann haben wir die Helena jetzt eigentlich schon gepflanzt und gehätschelt und gegossen. Und wann ernte ich?
Also da bin ich jetzt auch Anfänger, weil ich bin ja absoluter Nichtraucher. Ja, ich bin jetzt mal nur der Gärtner. Und ich habe letztes Jahr schon geerntet. Wenn die Blüte so von diesem grün-gelben Modus geht in das leicht bräunlich-rote, je nachdem, welche Sorte das ist. Und wenn die dann klebrig wird, dann ist der richtige Erntezeitpunkt. Da empfehle ich aber tatsächlich, mal ein Seminar zu machen, ein Buch zu lesen, das muss man mal gesehen haben. Also ich habe einen Berater, also der hat studiert, Hohenheim, Agrarökonom, Master in Cannabis. Matthias Ebel, der macht Beratung für Hanf, viele Kurse, auch bei mir, findet man auch online. Da brauchen wir wirklich mal so eine Starthilfe von jemandem, der sich auskennt. Und jetzt kann man tatsächlich zum Nachbarsohn gehen, der im Keller da schon so, na, man kennt die Typen ja, also es gibt kein Beuteschema, es ist unglaublich, welche Menschen da schon unterwegs sind. Wir brauchen jetzt quasi diese Illegalen, die vielleicht schon im Knast gesessen sind, sag mir mal, wann ich die ernte.
Das ist das, wenn ich THC haben will, also das Rauschmittel.
Immer. Immer wenn ich Blüten ernte, sollte ich den richtigen Zeitpunkt haben, wenn die meisten Wirkstoffe verfügbar sind. Auch bei der CBD-Pflanze, wenn ich mir die Blüte hole, da ist immer am meisten drin.
Sollen wir uns noch mal einmal eine Helena mit THC angucken?
Ja, klar.
Mal sehen, ob ich einen Unterschied sehe.
Also die hier mit CBG, die Helena 5, da sieht man wirklich am Laub schon einen Unterschied. Eigentlich ist das die wertvollste hier. Aber das darf sich noch rumsprechen, da kann ich noch nicht viel dazu sagen. Ich weiß es auch noch nicht lang.
Also ist ein anderer Wirkstoff als THC
einer
und
von
CBD.
113, ja.
So. Und wofür so ungefähr?
Entspannend. Das ist tatsächlich das Gesundheitsprodukt schlechthin. CBD ist ja schon in aller Munde. Wir haben in Heilbronn so wie ein Zigarettenautomat. Das sind 15 verschiedene CBD-Sorten, die kann man rausziehen wie Zigaretten. Ne? Muss man halt seine EC-Karte, dann weiß man, der Bursche ist 18 oder das Mädle. So, und das sind auch schon 5 CBG und CBGA-Sorten. Das geht ja immer noch weiter. Ne? Die 113, die müssen wir mal noch erforschen. Es gibt schon Leute, die das wissen. Und das hier ist zum Beispiel die Helena 4. Und die Helena 4 ist jetzt die Sorte, die für uns am meisten Wirkstoffe hat, nämlich mit 10-10, also 10% THC und 10% CBG. Mehr gibt es hier nicht bei Umbachs.
Und das würde auch schon reichen für gemäßigt Kiffer?
Nee, da kann man sich voll die Dröhnung geben. Oh. Das ist immer eine Frage, wie viel man reintut. Aber mein Arzt sagt, diese 50 Gramm, die pro Person erlaubt ist, ist eigentlich viel zu viel. Das ist schon gefährlich. Kein Mensch muss 50 Gramm rauchen. Also der ist dann echt schon ein richtiger Junkie. Ein Freund von mir, der sagt, er hat schon 10 Jahre sich immer seine 30 Kekse gebacken, jeden Monat. Er nimmt die 1,5 Stunden, bevor er ins Bett geht, und dann schläft er weg. Weil der geht auf den Großmarkt, ist dann morgens 2x die Woche um 2:30, wo er aus dem Bett muss. Und seitdem er das macht, ist der da ausgeschlafen. Weil da geht er halt um 7:30 ins Bett, und dann bist du um 2:30 fit. Also es gibt ganz sinnvolle Anwendungen. Ob es sinnvoll ist, früh aufzustehen, auf dem Großmarkt ist, muss man selber festlegen. Ne?
Apropos sinnvolle Anwendungen. Machen wir kurz einen kleinen Schwenk zum Nutzhanf, dem Good Guy, den Klaus Umbach auf dem Feld außerhalb seiner Gärtnerei auch anbaut. Abgesehen von Seilenstoffen und Papier war der mal ein enorm wichtiger Player in Politik und Finanzwirtschaft. Die Chinesen zum Beispiel bezahlten schon 500 vor Christus die Regierungssteuer mit Hanfstängeln. Karl der Große verlangte von seinen Bauern um 900 nach Christus sogar den Anbau von Hanf, und auch seine Untertanen durften Steuern mit Hanfsamen bezahlen. Als der Hanf dann im 17. Jahrhundert Nordamerika erreichte, wurde er sogar offizielles Zahlungsmittel. Aber dann grub irgendwann die Baumwoll- und Pharmaindustrie dem Hanf das Wasser ab. Und als im letzten Jahrhundert Cannabis, also der Bad Guy, als Rauschmittel in Verruf kam, wurde auch der Nutzhanf, der Good Guy, geächtet. Und mit dieser Ächtung haben auch Klaus Umbach und seine Kollegen immer noch zu kämpfen.
Ich habe vor 3 Jahren begonnen mit dem Nutzhanfanbau. Dafür brauchte ich eine Sondergenehmigung aus Berlin. Ausnahme aus dem Bundesbetäubungsmittelgesetz, weil auch der Nutzhanf ist in Deutschland, aber nur in Deutschland, automatisch im Bundesbetäubungsmittelgesetz, der Einfachkeit halber. Weil man kann es nicht unterscheiden. In Frankreich ist das anders, in Österreich sowieso.
Ist das schwer, so eine Genehmigung zu bekommen? Ist ja absurd eigentlich, dass man für Nutzhanf eine Genehmigung braucht.
Also es ist wie beim Autofahren. Am Anfang ist es schwer, wenn man es mal kann, wenn man den Weg, den Pfad hat, dann geht es schon. Ich habe ein paar Jahre gebraucht bis dahin. Und ich habe dann auch auf Anraten meiner Kollegen den Nutzhanf anbauen, gleich nachdem die Pflanzen auf dem Feld 2 Zentimeter groß waren, die Polizei angerufen, weil man ist ja immer so ein bisschen auf der Abschussliste. Ne? Das sieht jemand, ruft die Polizei und sagt, da wächst Hanf! Ja, und dann kommen die mit 6 Leuten, stellen einen an die Wand, und dann bin ich erstmal in der Beweispflicht, darf ich das, ist da kein THC drin. Also wenn man mal auf dem Pfad ist und den Weg kennt, dann ist das einfach. Ich sehe aus, und dann kommt der Mähdrescher im September, und dann ist aber Hektik, weil die Körner muss man sehr schnell trocknen. Danach werden sie verarbeitet, geschält, und dann wird daraus Öl gepresst und Mehl gemacht. Das macht viel Arbeit, weil die Körner sind so ölhaltig. Und jetzt kommen wir zum Gesundheitsthema Omega-3-Fettsäuren und die verschiedenen Öle und Wirkungen. Da können wir ein eigenes, abendfüllendes Thema draus machen. Ich liefere jetzt mal nur die Rohstoffe. Also Mehle, das Öl, dann habe ich die puren Körner. Zucker oder salzig, also anrösten, verarbeiten oder dann halt, wenn sie geschält sind, einfach drüber streuen. Das Müsli, aufs Essen, auf den Salat, wie auch immer.
Sie veranstalten ja regelmäßig Seminare, und da habe ich gelesen, selbst Schwarzwälder Kirschtorte kann man mit Hanfmehl backen.
Ja, klar. Man nimmt einfach 10-20% Mehl raus, Weizenmehl, tut Hanfmehl rein. Und dann kann man die Streusel obendrauf tatsächlich aus in eine karamellisierte Körner machen. Man kann jedes Rezept mit Hanfmehl variieren. Es verändert auch den Geschmack. Ja.
Schmeckt das dann so süßlich, wie es riecht?
Nee, eher nicht. Also es geht so in das Richtung nussig. Und es hat eine Wirkung. Also tendenziell, wenn man da genügend isst, wir hatten jetzt mal die Landfrauen da, da gab es Hanfkisch, hohe Dosis Hanf und dann... ja, war es ein Geschenk von mir. Dann hat man ein bisschen mehr gegessen. Der Schwabe greift gern zu, wenn es nichts kostet. Und dann waren einige doch sehr entspannt an dem Abend. Also das holt einen runter. Da gab es Hanftee und Hanftisch.
Auch wenn gar kein THC-Rauschmittel drin ist.
Genau, das macht zum Beispiel das CBD. Oder erst recht das CBG. Deshalb habe ich diese Sorten im Anbau, die nicht berauschend sind. Das ist ungewöhnlich. Sie finden in der Szene, in Anführungszeichen, immer nur Sorten mit einem hohen THC-Gehalt oder verschiedene Geschmäcker. Wenn ich auf einer Messe stehe, werde ich gefragt, ja, wie schmeckt denn die Sorten? Ich sage, keine Ahnung, ich rauche das ja nicht. Dann guckt die mir an, wenn ich vom anderen Planet wäre. Wie, der hat Hanf und raucht nicht?
Wird denn auf dem Nutzhanffeld nicht unheimlich viel auch geklaut, weil die Leute das gar nicht wissen?
Wahrscheinlich wird da was geklaut. Aber die entdecken schnell. Die können Löwenzahn rauchen, Brennnessel rauchen und Nutzhanf rauchen, ist egal. Für Kopfweh reicht's immer. Das lernen die schnell.
Und wir bleiben beim Thema, was mache ich aus meinen Pflanzen, und wenden uns wieder den Helenas 1 bis 5 im Gewächshaus zu.
Erfahre ich von Ihnen auch, wie ich dann CBD oder THC gewinne?
Also da hört jetzt im Gärtner sein Fachwissen auf und da hole ich mir dann Hilfe. Eben solche Leute wie der Matthias, der Cannabisberater ist, oder Christel Ströbel hat über 7 Stunden Filmmaterial zusammentragen mit dem Matthias und auch mit anderen Spezialisten. Und dann kann man sich in der Medizin der Erde Akademie quasi das Filmchen runterladen und kann dann mal gucken, was will ich denn? Also kaufe ich eine Pflanze mit THC, kaufe ich eine Pflanze mit CBD, was will ich draus machen? Will ich jetzt eine Schmerzsalbe machen? Will ich Kekse backen? Will ich es einfach in die Speiskammer stellen und nachher mein Brot damit machen? Da müssen wir uns wirklich mal rantasten. Wir haben ja nichts zu verlieren. Wir können einfach mal 3 Pflanzen kaufen und während die wachsen, sich damit beschäftigen, was mache ich mit? Bin gerade mit dem Heilbronner Koch dran, führend des Hotels, Parkhotel. Wir wollen das Heilbronner Hanfgericht kreieren, um die Menschen mal mit dem Hanf als Nahrungsmittel vertraut zu machen. Und dann kommen die Fragen und wir haben Antworten dafür, ja.
Hanfmaultäschle.
Ja, haben wir schon gehabt. Also es ist genial. Und die Hanfschwarzwälder Kirsch werden das Thema schon. Ja, cool.
Aber haben Sie auch selber schon mal ausprobiert, irgendwas herzustellen?
Ja, klar. Also wir haben 11 Produkte am Start, also eben die Öle, die Salbe, das Haarshampoo oder Seife. Was ein Schlüsselsatz ist, jeder Mensch reagiert anders auf Hanf. Also man kann nicht sagen, ich mache das so, und dann gehe ich zu meiner Nachbarin und sage, mach du das so, und es hat die gleiche Wirkung, so ist es nicht. Also ein bisschen kennen wir es vom Alkohol, der eine trinkt ein Glas Wein, wird lustig, der andere wird müde, der dritte wird aggressiv, der vierte merkt mit einem Glas noch gar nichts. So ist es beim Hanf auch. Jeder reagiert anders. Jetzt sind wir aufgefordert, versuchen Irrtum, uns ranzutasten.
Aber dann haben Sie ja doch schon ausprobiert, was...
Ich selbst, ja. Muss ja. Ja,
es wirkt. Und wie war es so?
Ja, also ich habe mit meinem Berater und mit meiner Frau am Küchentisch dann gesagt, so Matthias, jetzt brauche ich mal betreutes Kiffen. Ich muss ja auch mal geraucht haben. Und dann haben wir so einen Verdampfer gehabt, ein medizinisches Gerät eigentlich, ohne Tabak, ohne alles. Und dann haben wir es eingestellt, 180 Grad, in eine THC-haltige Blüte rein. Und dann hat er gesagt, 2 tiefe Züge und fertig. Und du wirst nichts spüren. Und dann machst du es in einer Woche wieder, weil das muss sich der Körper auch mal dran gewöhnen. Ich bin ein ungeduldiger Mensch. Ich habe beim nächsten Mal 4 tiefe Züge gemacht. Und ich war dann natürlich beschickert und habe mich beim Zähneputzen am Waschtisch festgehalten, weil da fuhr so ein bisschen Karussell. Aber eigentlich bei mir auch so, wenn ich 2 Gläser Wein trinke. Also da war jetzt für mich mal nichts anderes. Meine Frau hat gar nichts gemerkt. Und als wir mal diese Landfrauen da hatten zum Hanfessen, also wirklich nur Kisch und Tee, alles ohne THC, dann haben ein Teil davon auch schon was gespürt. Die eine wurde lustiger, ihr Mann hat noch gefragt, was ist mit dir heute los, du bist so gut drauf. Die andere hat auf einmal ihre Füße nicht mehr gespürt, die hat dann Panik gekriegt, ja, weil das eine verblüffende Reaktion ist auf ein Hanfkorn. Und deshalb dosieren wir vorsichtig. Und die Hälfte hat gar nichts gespürt. Also insofern, es ist ein neues Kapitel in der Erfahrung mit Nahrungsmitteln oder jetzt auch mit Wirkstoffen, die wir unserem Körper über 100 Jahre vorenthalten haben und keine Erfahrung. Das heißt aber nicht, dass es so bleiben muss. Ne? Die meisten haben ja gelernt, mit Wein und Bier umzugehen. Und es gibt leider viel zu viele Alkoholkranke und Alkoholtote. Das ist beim Hanf, so wie es medizinisch betrachtet ist, nicht so schlimm.
Sind Sie auch so ein politischer Aktivist in Sachen Hanf?
Auf jeden Fall.
Was wollen Sie denn erreichen für den Hanf?
Ich möchte für den Hanf erreichen, dass er tatsächlich unsere Zukunft wird. Wenn man weiß, dass Hanf unsere Probleme hier löst, nicht nur die von der Gesundheit, sondern ein Feld Hanf, ich kann nur sagen angeblich, bindet 20 Mal so viel CO2 wie ein Hektar Wald. Und wir bauen Solarzellen auf die Felder, anstatt dass wir Nahrungsmittel oder Heilpflanzen bauen. Wir versuchen energetisch unabhängig zu werden und werden, was wir essen, abhängig. Da läuft was schief. Wir haben nachher jede Menge Energie, aber satt werden wir nicht mehr aus eigener Kraft. Und mit dem Hanf kämen wir Unabhängigkeit. Für mich ist es die eierlegende Wollmilchsau. Ich produziere Nahrungsmittel, ich produziere Gesundheit, ich habe Rohstoffe. Und die Hanfwurzel ist bekannt, dass sie bodenverbessernde Wirkung hat. Wenn so ein 3-Meter-Stiel von einer Wurzel festgehalten wird, können Sie sich vorstellen, was ich da unten tun muss, damit das hält. Und das ist in der Szene bekannt, dass der Hanf ein Riesenpotenzial hätte für uns Landwirte. Aber der Verbraucher muss mitmachen. Und mal aus dem Kopf rauskriegen, Hanf wäre Droge. Hanf ist so viel mehr.
Was erwarten Sie denn dann von der neuen Regierung?
Also von der neuen Regierung erwarte ich Objektivität. Das, was wir hier haben, ist ein 5-jähriger Versuch in Deutschland mit dem Segen von Brüssel, dass wir das so mit der Teillegalisierung weitermachen dürfen. Und wenn sich nach diesen 5 Jahren rausstellt, dass Deutschland jetzt völlig bekifft ist und uns das Licht ausgeht, dann sollen sie es bitte abschaffen. Aber die ersten Untersuchungen, zum Beispiel vom Abwasser in Stuttgart, hat gezeigt, dass nach einem Jahr Legalisierung fast nichts passiert ist. Die Leute sind nicht so dumm, wie man denkt. Ich möchte gern, dass die Menschen wieder selber entscheiden dürfen, baue ich Hanf an und was mache ich damit? Und was wir müssen, ist aufklären, informieren, sachlich werden und auf der Basis der Wissenschaft entscheiden und nicht politisch. Insofern bin ich politisch, ja.
Wie sind Sie denn dann vernetzt mit anderen Gärtnern? Gibt es da schon Lobbyarbeit unter Gärtnern oder wie muss man sich das vorstellen?
Nee. Meine Gärtnerkollegen sehen noch mit Stirnrunzeln, dass ich gerade einen Spleen habe. Aber die ganze Wahrheit ist es nicht. Meine Kollegen sind genauso helle wie ich. Die haben bloß nicht die Vorgeschichte, dass sie quasi als Bauer schon mit dem Nutzhanf auf dem Feld unterwegs waren. Und die haben noch oft Sorge vor Reputationsschaden. Und jetzt kommt der springende Punkt. Ich war bei Pflanzenkölle. Die haben Interesse. Die sagen aber, wir haben noch keine Beratungskompetenz. Die haben den Anspruch im Fachgartensender, wenn sie eine Pflanze verkaufen, wollen sie auch beraten können. Da ist noch niemand. Also mein Wissen ist ja auch erst 1-2 Jahre alt und wieder nachgeplappert von dem, was ich gelesen habe, auch schon erlebt habe. Uns fehlt die Kompetenz. Und da haben wir jetzt eigentlich 5 Jahre Zeit für diese Versuchszeit, die uns Brüssel eingeräumt hat, ich sag mal, die Fachkompetenz zu erwerben, Erfahrungen zu machen. Und dann hätte ich in 5 Jahre gern ein faires Urteil. Und da bin ich ziemlich sicher, es wäre pro Hanf. Ne? Und dort will ich meinen Teil dazu beitragen. Aufklären, aufklären, aufklären. Also ich habe eine Anfrage von einem Studienstandort Erfurt, ob ich mit meinem Berater zusammen dort im 3. und 5. Semester mal Unterrichtseinheit machen würde. Das ist ein mühsamer Anfang. Also erstmal die Gartenbaustudenten, die nachher die Berufsschullehrer sind oder die Abteilungsleiter im Gartencenter. Und deshalb mache ich quasi fast jede Woche irgendwo Seminar. Hauptsächlich noch für Privatleute, Landfrauen, aber ich habe natürlich auch schon Führungen gehabt für Fachleute, aber wir stehen völlig am Anfang.
Sagt Biogärtner Klaus Umbach, der Gesundheits- bzw. Hanfaktivist. Wie immer gibt es den Kontakt zur Gärtnerei und auch zu seinen Helenas 1 bis 5. Ein paar Links und Buchempfehlungen zum Thema auch auf der Seite auf gartenradio.fm. Ich sage ganz herzlichen Dank fürs Unterstützen, fürs Weitersagen, fürs Abonnieren und vor allem fürs Hören. Mein Name ist Heike Sikoni. Machen Sie es gut.
Gartenradio. Gezwitscher. Das war der Bluthänfling. Gartenradio Ausblick.
Sie hat einen riesigen Kopf,
ist am ganzen Körper behaart, verfügt über einen eingebauten Kompass und Stiel und Blütenkelch wachsen immer im 120-Grad-Winkel. Beim nächsten Mal geht es um ein geometrisches Wunderwerk, um die Sonnenblume, der Inbegriff des Sommers und der Sonne, was die Sonnenblume so besonders macht, wie sie im Garten und auf dem Balkon wirkt und wächst, was sie zum Leben braucht und warum sie manchmal einfach nicht in die Gänge kommt. All das verrät uns beim nächsten Mal Janek Weber, Gärtner in der Alexianer Klostergärtnerei.